Ich lese nochmal die Stelle, wie es der Lukas, der Evangelist Lukas beschrieben hat. Ich lese nochmal von Lukas 2, Vers 8 bis 20. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten: Lass uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Bleiben wir kurz stehen bei den Hirten, um die geht es ja hauptsächlich. Die Rabbiner, die haben damals gesagt, es gibt keinen Stand in der Welt, der so verachtet ist wie die Hirten. Also sozial. Sie waren für sie die Betrüger, die Räuber, die Sünder einfach. Und selbst das Zeugnis von den Hirten hat nichts gegolten. Wie auch die Frauen, wenn die Frauen vor Gericht ausgesagt haben, hat es nichts gegolten. Genauso die Hirten. Also sie waren einfach nichts in den Augen der frommen Leute und des Volkes. Und zu diesen kommt Jesus oder der Engel. Und ich habe mir so gefragt, die Hirten, ob sie nicht auch einen Teil von mir verkörpern, von diesem Dunklen in mir, von diesem Einsamen in mir, schmerzhaften, bedrohlichen vielleicht, was auch in mir drin ist, was ich lieber so wegschieben möchte. So wie die Menschen damals die Hirten so zur Seite geschoben haben. So möchte ich das vielleicht auch manchmal zur Seite schieben. Aber die gute Nachricht ist, genau zu denen kam der Engel. Zu diesen Menschen, die eigentlich weggeschoben waren. Und genauso meine ich, kommt auch zu meinen dunklen Seiten. Zu dem, was in mir nicht gut ist, was da zerbrochen ist, was da falsch gelaufen ist und immer noch falsch läuft. Das ist für mich der erste Teil der guten Botschaft. Und dann dieser Engel ist umstrahlt von dieser Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, das ist ein Ausdruck von Gott. Es ist nicht eine Charaktereigenschaft, sondern so, wie Menschen das wahrnehmen, Herrlichkeit. Es ist einfach unermesslich hell und mächtig. Im Hebräischen heißt es auch das Wort stark, gewichtig. Also es ist etwas Schweres eigentlich, nicht zu ertragen. So haben wir es dann auch zum Beispiel, steht es hier, hat es der Mose erlebt, 2. Mose 33. Der Mose hat Gott gesagt: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Gott hat zu ihm gesagt: Das ist nicht möglich. Ich gehe an dir vorüber, aber mein Gesicht kannst du doch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Wir ertragen das einfach nicht. Als der Saulus mit seinen Begleitern nach Damaskus unterwegs war, um die Christen dort gefangen zu nehmen, hat sie auf einmal dieses helle Licht umstrahlt, sie fielen alle zu Boden. Der Paulus war sogar blind vor 3 Tagen. Also wenn diese Herrlichkeit Gottes, dieses Licht, diese Erscheinung Gottes kommt, dann sind wir platt. Weil die Helligkeit auch alles Dunkle in mir eben wieder auch ans Licht bringt. Und das macht es schwierig zum Teil. Und eben der Engel sagt aber: Fürchtet euch nicht. Also es ist schon etwas Angsterregendes oder Furchtgebietendes, aber der Engel sagt: Fürchtet euch nicht. Das will auch uns heute sagen. Fürchtet euch nicht, wenn diese Herrlichkeit Gottes zu euch kommt. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist der Gesalbte, der Herr, in Davids Stadt. Und das Bild von einem Retter im Alten Testament, entweder er tritt auf als Gott selber, oder er schickt Menschen, die eben in seinem Auftrag, in seiner Kraft Rettung bringen. Und so gibt es ein paar ja, Begebenheiten, so im Alten Testament, wo das so zum Ausdruck kommt, was es eigentlich bedeutet, Gott als der Retter. Einmal lesen wir in Samuel, 1. Samuel 4, Vers 3, als das Volk Israel bedrängt ist von Feinden. Lasst uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, dass er in unsere Mitte kommt und uns aus der Hand unserer Feinde rettet. Also da geht es um das Volk Israel. Das ganze Volk Israel ist bedroht, bedrängt. Und dann sagen sie, wenn jetzt Gott zu uns kommt, indem er in der Lade, sie meinen, in der Lade ist Gott gegenwärtig, also in der Bundeslade. Wenn Gott zu uns jetzt hierher kommt, dann rettet er von unseren Feinden. Dann rettet er das Volk. Also Gott hier als Retter dargestellt für das ganze Volk, wo er ist, wo seine Gegenwart ist, müssen alle Feinde zurückweichen. Eine andere Stelle, wo Gott als Retter sich vorstellt, in dem Propheten Hesekiel, Kapitel 36, 29, da sagt er, ich werde euch retten von all euren Unreinheiten. Das ist sehr interessant. Also er rettet nicht nur von euren Feinden, sondern er rettet uns auch von unseren Unreinheiten. Unreinheit ist ja das, was mich hindert, bei Gott zu sein. Weil Gott ist heilig, ist rein, absolut rein. Da kann nichts Unreines dazu und seine Gegenwart. Und da möchte er uns retten. Das ist schon im Alten Testament ausgesagt durch den Propheten. Das überhören wir oft so, dass Gott sich da schon als derjenige vorstellt, der unsere Unreinheit eigentlich wegnehmen möchte, damit wir freien Zugang haben. Er rettet uns von unserer Sünde. Es ist da noch nicht gesagt, wie, aber es ist schon ausgesagt. Dann Psalm 18, Vers 3 und 4, der David, der betet da, der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter, mein Gott, mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine Festung. Also da ist der David in einer persönlichen Not und es ist ein ganz persönliches Gebet und eigentlich seine Überzeugung, sein Glaube in meiner Not, wenn ich jetzt zu Gott gehe, wenn ich ihn mich bergen lasse, wenn er meine Festung ist, wenn er meine Kraft ist, das Horn ist ein Bild für Kraft, dann bin ich gerettet. Also nicht nur als Volk, sondern jeder persönlich kann Gott als Retter erleben, wenn er ja, in Not ist, wenn er Schutz braucht, wenn er unangreifbar sein möchte vor den Feinden. Und diese Feinde kann alles Mögliche sein. Das müssen nicht nur Menschen sein, das können auch die dämonischen Kräfte sein, das kann von mir selber kommen. Es gibt viele Feinde in unserem Leben, Krankheit kann es sein, Schicksalsschläge kann es sein. Aber wir können es immer bei Gott bergen. Und Jesus selbst hat es gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Also Jesus sagt uns klar, solange ihr hier auf der Erde seid, auch wenn ihr meine Jünger seid, aber ihr habt Bedrängnis. Es gibt kein easy life als Christ. Oft geht es noch schwieriger als ohne Jesus. Wir müssen uns überall so durchschlängeln und überall uns anpassen. Kann es recht bequem sein, das Leben. Wenn wir mit Gott leben und uns unter seine Herrschaft stellen, dann gibt es schon Schwierigkeiten. Aber eben, Jesus sagt, das ist so, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Also wenn wir Jesus an der Seite haben, dann mit ihm können wir jede Bedrängnis überwinden. Es kommt nur darauf an, ob wir uns bei ihm bergen, ob wir in diese Burg gehen, in diese Festung gehen. Dann kann uns keine Bedrängnis wirklich was anhaben. Wir haben zu kämpfen, aber wir wissen, Jesus hat schon überwunden. Er hat auch diese Schwierigkeiten, in der ich jetzt im Moment stehe, er hat sie schon überwunden. Er hat schon gekämpft für mich. Ich kann mich jetzt einfach ihm anschließen und mit ihm diesen Sieg ausleben. Dann nochmal im Psalm 34, Vers 19, wo auch nochmal Gott sich als Retter vorstellt, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Ein zerschlagener Geist, was ist das? Unser Geist ist ja derjenige, mit dem Gott korrespondiert, der Heilige Geist korrespondiert mit unserem Geist. Wenn unser Geist zerschlagen ist, er liegt einfach am Boden danieder. Das heißt, er ist nicht mehr aufnahmefähig, er ist hoffnungslos, er sieht nicht mehr weiter. Die Botschaft, die Gott ihm eigentlich geben will, kommt nicht mehr an. Wenn der Heilige Geist, heißt es im Römer, bezeugt meinem Geist, dass ich Kind Gottes bin, wenn mein Geist zerschlagen ist, der versteht es nicht mehr, der hört es nicht mehr. Und so gibt es ja manchmal Situationen in unserem Leben, wo wir uns fühlen, wir liegen am Boden, Gott hört uns nicht, wir sind total verlassen, wir wissen nicht mehr weiter, es gibt keine Hoffnung mehr, alles ist vorbei, alles ist verloren. Und wenn dann unser Geist eben nicht mehr aufrichten kann, Gott ist der Retter, der uns auch da wieder unseren Geist wieder stärken möchte. Da gibt es viele Möglichkeiten, wenn wir anfangen zu loben, zu preisen, auch wenn es uns nicht danach ist. Hören wir Lobpreislieder, fangen wir einfach an mit dem Psalmen, Gott zu loben. Das richtet unseren Geist wieder auf. Wenn wir Geschichten in der Bibel lesen, wo Gott sich darstellt als der Retter, wenn wir die lesen mit offenem Herzen, dann wird unser Geist wieder aufgerichtet. Und so eben rettet er uns dann. Dann noch ein wichtiges Wort, Jesaja 43, sagt Gott durch den Propheten Jesaja, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Es gibt ja schon das schöne Wort, hilft er selbst und hilft er Gott. Das ist eine glatte Lüge. Je mehr ich mich versuche, selber zu helfen, sagt Gott, okay, versuch mal, wie weit du kommst, wenn du dir selber helfen willst. Wir werden Schiffbruch erleiden, früher oder später, weil Jesus einfach klar machen will, ohne mich gibt es keine Rettung. Ich bin derjenige, der dir hilft. Es ist auch keine Rettung, wenn ich jetzt mich irgendwelchen höheren Menschen versuche, irgendwie da Hilfe zu bekommen. Kann sein, dass Gott durch sie hilft, aber wir sollten unsere Hoffnung nicht auf Fürsten richten, sondern in erster Linie auf Gott. Wir sollen unsere Rettung oder unsere Hilfe auch nicht bei irgendwelchen esoterischen Kräften suchen, kosmischen Kräften. Sie können uns nicht wirklich helfen. Sie werden uns nur noch tiefer in die Abhängigkeit von ihrem Herrn, dem Satan, führen. Gott sagt, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Aber wie gesagt, natürlich, Gott benutzt Menschen, um zu helfen, das ist klar. Aber die Hilfe kommt von ihm. Und deswegen ist auch die erste Ansprechperson, wenn wir in Not sind, dass wir dann eben wirklich ihn bitten und er kann uns dann, oder möchte uns, er wird uns helfen. Das ist so ein paar Stellen, wo Gott sich als der Retter vorstellt in der Bibel. Und eben der Engel sagt, euch ist heute so ein Retter geboren. Und er sagt es zum ganzen Volk, also auch zu uns, weil wir sind ja, wenn wir an Jesus gläubig sind, sind wir eingepfropft in dieses Volk Gottes. Wir sind hineingenommen worden. Dann sind auch wir ein Teil dieses Volkes. Dann zählt es auch für uns als Ganzes, aber auch für jeden Einzelnen. Und dann noch, was er sagt, eben, euch ist heute der Retter geboren, oder ein Retter, sagt man ganz allgemein, aber dann der Christus, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Der Christus, das ist der Gesalbte, griechisch eben Christos, der Gesalbte, hebräisch Hamashiach, auch der Gesalbte, der Messias, davon kommt das Wort Messias, Hamashiach. Und gesalbt wurde eben, oder wird, ein Mensch, der besondere Aufgaben von Gott bekommen hat. Die Könige wurden gesalbt, die Priester wurden gesalbt, der Hohepriester wurde gesalbt und auch der Elisa zum Beispiel als Prophet wurde auch gesalbt. Und eben gesalbt ist einfach von Gott beauftragt und bevollmächtigt auch. Und ein ganz großes Bild, wie der Gesalbte uns sich darstellt oder dargestellt wird, das lesen wir in Jesaja 61, 1 bis 2. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir. Also einfach der Geist des Herrn, Yahweh, ist auf mir. Denn Yahweh hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Bleiben wir mal bei den Elenden. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Eben, die Hirten, das sind elende Leute gewesen damals. Zu ihnen ist er erst gekommen. Die haben zuerst diese frohe Botschaft bekommen. Also auch wir, wenn wir uns elend führen und wenn wir merken, wir sind eigentlich, vor Gott sind wir eigentlich nichts. Wir sind wirklich schuldig. Diese Botschaft gehört zu uns. Wie Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, selig sind die geistlich Armen, die eben wissen, ich bin bedürftig, ich bin angewiesen auf Gott. Zu denen gilt dieses Wort. Das sind Elende, die frohe Botschaft. Es sind Menschen, die einfach verzweifelt sind, die nicht mehr weiter wissen eben. Einfach Menschen, die ja, keine Aussicht haben, denen es schlecht geht. Körperlich, seelisch, geistig. Und die sollen diese frohe Botschaft bekommen. Dann sagt er weiter, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Unser Herz kann zerbrechen und vielerlei. Es kann zerbrechen, wenn unsere Hoffnungen sich nicht erfüllen, wenn wir enttäuscht werden von Erwartungen, wenn eine Ehe auseinandergeht, bricht das Herz. Wenn wir Missbrauch erleben, als Kind schon zum Beispiel, dann bricht das Herz. Wenn wir selber schuldig werden und unsere Schuld eingestehen, kann auch unser Herz brechen darüber, über mich selber. Und dann kommt der Retter, der Gesalbte und möchte das verbinden. Verbinde das, wenn wir dieses Gebrochensein zu ihm bringen. um Freilassung auszurufen den Gefangenen. Jesus, als er in Nazareth war, hat er diese Stelle vorgelesen in der Synagoge und hat es etwas abgewandelt, also genau dieselbe Stelle. Er hat ihm gesagt, er hat mich gesandt, Gefangenen Schuldenerlass auszurufen. Also er bezieht das Bild von Gefangenen auf Menschen, die Schuld haben. Und Schuld muss bezahlt werden. Unsere Schuld muss eigentlich mit dem Tod bezahlt werden. Und Jesus sagt jetzt, dieser Schuldenerlass, der wird jetzt hier ausgerufen. Weil Jesus ist gekommen, am Kreuz gestorben, um unsere Schuld zu nehmen. Und deswegen ist diese gute Botschaft, die der Engel bringt, eben Freilassung. Also wir dürfen unsere Schuld loswerden. Dieses Gewicht und diese Kosten, die wir eigentlich zahlen müssen, wird von uns genommen durch Jesus, wenn wir eben das ans Kreuz bringen und Jesus um Vergebung bitten. Das ist dann wirklich eine frohe Botschaft, dass wir nicht mehr selber zahlen müssen, dass unser Herz wieder froh werden kann. Und er ist gesandt, um Öffnung des Kerkers den Gebundenen auszurufen. Gebunden sind wir durch vielerlei. Wir sind durch Schuld gebunden, wir sind durch Abhängigkeiten gebunden, durch Süchte gebunden, durch Unvergebenheit, wenn wir anderen nicht vergeben können, wenn wir Groll haben in unserem Herzen, wenn wir das behalten, sind wir auch gebunden. Ängste können uns binden. Es gibt viele Dinge, die uns, wo wir merken, wir sind gebunden. Wir sind sogar so gebunden, dass wir eben nicht in das Leben eintreten, was Jesus eigentlich für uns hat. Wie ein Kerker kommen wir uns da manchmal vor. Und da kommt der Retter hinein, da kommt der Gesalbte hinein. Wenn wir ihn anrufen, dann öffnet sich das Tor. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden und Blinden, dass sie wieder sehen. Also das Gnadenjahr hat mit Jesus angefangen, die Gnadenseele ist jetzt da, jeder Mensch kann kommen zu Jesus, um die Gnade Gottes zu empfangen. Es wird auch einen Tag der Rache geben, aber im Vergleich zu der Gnadenzeit wird er kurz sein, kurz und schrecklich, aber Jesus wird dann als Richter auftreten über alle. Es ist uns auch schon gesagt in der Botschaft von den Engeln für uns. Aber eben, auch wenn wir das wissen, es kommt dieser Tag der Rache, des Gerichtes, trotzdem zu trösten alle Trauernden. Also wir brauchen keine Angst davor zu haben, wenn wir uns eben diesem Retter anvertrauen, diesem Gesalbten anvertrauen. Blinden, dass sie wieder sehen. Menschen, die Gott nicht kennen, sind wie blind, weil sie einfach nur menschlich sehen. Und diese menschliche Sicht muss uns erweitert werden durch eben das Wort Gottes, durch die Begegnung mit Jesus Christus. Dann lernen wir zu sehen mit Gottes Augen. Dann lernen wir zu sehen, was seine Wahrheit ist. Dazu ist der Gesalbte gekommen. Dazu ist Jesus gekommen. Ja, ich bete erstmal, weil es wirklich so groß ist. Herr Jesus, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du bist der Retter und du bist der Gesalbte. Du bist von Gott gesandt, vom Vater gesandt. Du bist Sohn Gottes, du bist wahrer Gott und wahrer Mensch geworden. Und du bist gekommen, um uns wirklich zu retten und die Gnade Gottes zu bringen. Du bist gekommen als der Gesalbte, als der Bevollmächtigte. Herr, du bist gekommen zu allen, die im Elend sind, zu allen, die gebrochenen Herzen sind, für alle, die gefangen sind auch, Herr, und die gebunden sind und die, ja, alle, die einfach schlimm dran sind und die nach Rettung rufen und schreien und die sich sehnen danach, dass ihr Leben geändert wird. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du alles im Kreuz vollbracht hast. Danke, dass wir in dir frei sein dürfen und geliebte Kinder Gottes sein dürfen. Amen. Weil das so unglaublich ist, kommt noch das ganze Engelsheer und die loben dann auch nochmal Gott, wie so, um das zu bestätigen. Jawohl, Hirten, ihr habt richtig gehört. Das sagt nicht nur der Engel, wir alle singen das, wir alle bezeugen das. Es ist wirklich wahr, was er gesagt hat. Und es gibt eigentlich nur eines, anbeten und das Annehmen, sicher sein. Das ist so. Ich nehme das für mich. Und indem sie sagen, diese Herrlichkeit oben im Himmel, da wo Gott im Himmel ist, da ist die Herrlichkeit vollkommen. Aber hier auf der Erde unten, ihr könnt die Herrlichkeit nicht so ertragen, aber jetzt hier unten auf der Erde ist der Friede. Und Friede ist einmal eine Person selber, nämlich eben der Messias. Jesaja 9,5 heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Also der wird, diese Person, dieser Messias wird schon vorgestellt, er ist dieser Fürst des Friedens. Er ist eben jetzt auf die Erde gekommen, sagen die Engel. Epheser 2 steht es auch nochmal von Paulus. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ans Fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Also der Friede auf der Erde ist eine Person, Jesus Christus. Den haben die Engel uns verkündet. Erstmal den Hirten, aber uns natürlich auch. Und das sagen die Engelsheere, hört das, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, als dieser Gesalbte, als dieser Friede. Durch ihn könnt ihr Frieden haben mit dem Vater. Durch ihn müsst ihr nicht mehr in das Gericht gehen. Durch ihn habt ihr das ewige Leben. Durch ihn habt ihr jetzt schon auf der Erde einen tiefen inneren Frieden, auch wenn es außen herum sehr sturmhaft zugeht, sehr unruhig zugeht. Wenn ihr bedrängt werdet, ist euer Friede, wenn ihr das wollt. Und auch der Friede, jetzt im biblischen Sinn, ist auch ein Zustand, eben gerecht vor Gott zu sein, durch Jesus Christus. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also er vermittelt uns diesen Frieden. Das singen uns die Engel zu. Hier auf der Erde ist Jesus gekommen, damit er durch ihn Frieden mit Gott haben könnt. Und Menschen des Wohlgefallens, das wird manchmal so verstanden, das sind Menschen, die jetzt sich bemühen, Gutes zu tun, die jetzt vor Gott schon angenehm sind, die sollen den Frieden haben. Aber ich meine, das ist nicht das biblische Zeugnis, sondern Gott liebt uns erstmal alle, bevor wir jetzt gut sind. Wir können sowieso nicht gut sein. Weil er uns liebt, weil er Wohlgefallen an Menschen hat, deswegen hat er Jesus gesandt, um uns zu retten. Und da lesen wir auch zwei Bibelstellen, Epheser 1, 5. Eben Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also es war sein Wohlgefallen schon bevor wir hier waren. Er hat uns schon vorherbestimmt, dass wir eben durch ihn gerettet sind. Römer 5, 10. Als wir noch Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Also wir müssen nicht erst gute Menschen sein, damit wir versöhnt werden können, sondern in unserem Gebrochensein, in unserer Sündhaftigkeit, genau da sollen wir zu diesem Retter kommen. Er versöhnt uns dann, Jesus. Nicht, weil wir schon so gut sind. Ja, und dann noch kurz, es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lass uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Also sie haben jetzt nicht lange gezögert und noch lange hin und her überlegt, ja, kann das denn sein und kommt uns komisch vor, sondern sie haben sofort reagiert, sofort hingelaufen. Und als sie es gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, dass über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Und dann nochmal, ich habe vorhin gesagt, die Hirten, es waren diejenigen, deren Zeugnis nichts gezählt hat in der damaligen Gesellschaft. Aber genau die so hat Gott jetzt geschickt. Ich habe mir jetzt mal vorgestellt, jetzt kommen hier ein paar Obdachlose rein, zerlumpt, übel riechend und sagen, ich habe ein Wort von Gott für euch. Wie würden wir reagieren? Also, macht ihr es mal sauber. Oder würden wir sagen, oh ja, was möchtest du uns sagen von Gott her? Wären wir das so bereit? Ich hoffe ja, dass wir nicht auf das Äußere schauen, sondern auf das, was gesagt wird. Und eben diese Menschen haben sich gewundert, aber es ist wohl so, ja, sie haben die Maria zumindest bewahrt alle diese Worte und erwuchs in ihrem Herzen. Und das ist das, was auch wir tun sollten, das Erwägen in unserem Herzen, nicht nur in unserem Verstand, sondern in unserem ganzen Herzen. Was haben die Engel uns zugesungen über diesen Retter, über diesen Gesalbten? Dass wir das behalten im Herzen, nicht nur heute beim Feiern und morgen, sondern das ganze Jahr durch. Und eben die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Das ist jetzt unsere Reaktion darauf, dass wir wirklich in den Alltag wieder zurückgehen können und Gott loben und preisen dafür, für alles, was wir von Gott mitbekommen haben, was wir durch die Engel gehört haben, was wir im Wort Gottes lesen und hören, was wir schon von Gott mitbekommen haben, an Gnade, an Rettung, dass wir da Gott immer wieder danken und loben dafür. Das haben die Hirten uns vorgemacht und wir dürfen es weitermachen. Ich bete noch. Ja, ich danke dir, dass wir mit diesem Freudenklang in diesen Tag gehen dürfen und auch in die Festtage und auch in das neue Jahr, Herr. Wir haben so viel zum Loben und so viel zu danken und anzubeten. Wir wollen mit den Hirten, mit den Engeln dich anbeten, Vater im Himmel und Herr Jesus Christus, der du gekommen bist, der du gelitten hast, der du gestorben bist, der du wieder auferstanden bist und der du wiederkommen wirst in Macht und Herrlichkeit. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns das immer wieder neu vor Augen führst, dass du Jesus groß machst, dass du uns erinnerst daran, dass du uns hilfst, mit Jesus zu leben, dass du uns veränderst, dass du uns in das Bild von Jesus hinein verwandelst. Danke wirklich, dass wir gerettet sind durch dich, Jesus, und dass wir ja selber auch diese Botschaft weitergeben dürfen. Danke für deine Gnade, die gerade in Weihnachten so groß deutlich geworden ist, dass du Mensch geworden bist, wie wir, dass du gelebt hast wie wir, dass du in allem versucht worden bist wie wir, aber ohne Sünde. Und dass du jetzt ein treuer hoher Priester bist bei Gott, weil du uns alle kennst ganz genau und alles wie wir erlebt hast, durchlitten hast. Es gibt keine Not, keine Bedrängnis, die du nicht kennst. Herr, danke, dass du alles überwunden hast, dass du uns vorausgegangen bist und dass wir dir nachfolgen dürfen. Danke, Vater im Himmel, danke, Jesus Christus, danke, Heiliger Geist. Amen.